Hallo?
Hallo Matthias.
Hallo, servus. Wie geht's?
Ja, großartig geht's mir. Jetzt, wo wir uns wieder hören und die Audiodatei hoffentlich auch passt, dann geht's mir wunderprächtig.
Super. Super, dass du dir Zeit nimmst. Wir haben einiges, wo wir reinkommen wollen heute. Erzähl vielleicht ganz kurz, wer du bist, was du machst, was dein Background ist.
Ja, sehr gern. Also ich heiße Harry Zierfuß, wie du eh schon eingangs gesagt hast. Ich bin 19 Jahre alt gerade, habe also mit meinem Jus-Studium schon begonnen, jetzt vor einem Jahr. Bin da voll drinnen, war sehr lange davor schülervertretungsmäßig aktiv, also beginnend als Unterstufensprecher bis hin zum Bundesschulsprecher, der ich 2 Jahre lang sein durfte. Also vor allem bildungspolitisch aktiv, ist nach wie vor ein Herzensanliegen für mich, die beste Bildung für Österreichs Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten, weil ich glaube, dass das einfach enorm wichtig ist. Und jetzt bin ich beheimatet in der jungen ÖVP in Wien, bin derzeit Landesobmann-Stellvertreter und da auch immer sehr viel beschäftigt und freue mich über die Aufgaben, die ich bekomme.
Und wie man vielleicht schon herausführen kann, wird es heute einmal voll um das Thema Bildung gehen. Wir machen einen gescheiten Deep Dive und wir haben einige Themen, die wir behandeln wollen. Und du, ich möchte euch beginnen, direkt mit dem Thema Corona und die aktuelle Lage mit der Schule, was man erwarten kann, deine Erfahrungen als Bundesschulsprecher und was du dir jetzt für Vorgehensweisen oder was du jetzt für Outputs in der Schule erwartest für die nächsten 2 Monate inklusive Matura.
Ja, ich glaube, es ist gerade wahnsinnig schwierig zu sagen, wie das alles wird, weil keiner von uns sagen kann, wie sich dieser Virus weiter ausbreitet, wie viele Leute sich anstecken. Ich glaube, wir stehen jetzt vor einer schwierigen Zeit einfach insgesamt. Wer hätte gedacht, dass das möglich ist, so wie es jetzt kommt? Ich bin froh, dass wir gerade die Regierung haben, die wir haben. Also ein Sebastian Kurz, der das super handelt, und ein Heinz Fassmann, dem ich schon als Bundesschulsprecher voll und ganz vertraut habe und viel gemeinsam gemacht haben und der auch jetzt wieder beweist, dass er die Sacharbeit in den Fokus stellt und schaut, dass für alle irgendwie das Bestmögliche rauskommt. Selbst wenn es jetzt gerade einfach nicht leicht ist, eine Lösung zu finden, die für alle passt. Ich glaube, bei den Maturanten merkt man, das ist ein emotionales Thema. Ich habe es damals miterlebt. In meinem Jahr war die Mathematik-Matura schwerer als im Jahr davor. Es sind viele Leute durchgefallen. Das war schon emotional. Und jetzt die Vorbereitungszeit, die natürlich schwierig ist und ja digital stattfinden muss, im Selbststudium auch irgendwo, ist natürlich nicht unbedingt ideal. Ich gehe nicht davon aus, dass die Schulen jetzt allzu bald wieder geöffnet werden können. Ich glaube, das sind wir auch der älteren Generation und den Risikogruppen schuldig, dass wir da unseren Beitrag leisten. Ich glaube aber, dass insgesamt das gerade auch mit der Digitalisierung einen positiven Nebeneffekt haben kann. Also wer hätte geglaubt, dass man da jetzt auch zwangsläufig digital arbeitet, mit den Schülern Prüfungsbeispiele so hergibt. Ich glaube, du kennst ja Studily auch, die Mathematikübungen online stellen, wo man wirklich sich gut auf die Matura vorbereiten kann. Ja. Also ich glaube, das kann auch einen positiven Nebeneffekt haben.
Ja, absolut. Ich glaube auch. Also ich glaube, tolle Sache, dass jetzt sowohl Schülerseite als auch Lehrerseite beide erkennen, auch dass es möglich ist, digital den Unterricht zu gestalten, wird sicher tolle Auswirkungen haben für die Zukunft. Was sind denn die allgemeinen Rückmeldungen? Was ist das, was du wahrnimmst von Seiten der Lehrer und von Seiten der Schüler?
Ja, für Lehrer ist es für viele jetzt gerade einfach eine Umstellung vom Unterricht. Also ich glaube, es ist jetzt nicht dieses, ich stelle mich vorne hin in der Klasse und unterrichte, mache mein Programm durch, so wie ich das halt normal gewohnt bin, sondern muss ich jetzt halt was ganz anderes überlegen. Da gibt es Lehrer, die verwenden Skype, um ihren Unterricht zu machen, Zoom, andere schicken nur die Beispiele und schauen sich nachher die Ergebnisse an. Man muss man ja auch im Detail sich anschauen, was ist das Fach, wie arbeite ich mit der Klasse zusammen, wie alt sind die Schüler, wie gehe ich mit dem um. Also da ist auf jeden Fall ein Umstiegsprozess. Ich glaube, bei den Schülern funktioniert es größtenteils ganz gut. Wir sind eine Generation, die mit technischen Geräten aufgewachsen ist. Dementsprechend ist da jetzt so nicht ganz so schwierig, aber klarerweise ist es auch eine Umstellung. Ich kriege es bei meiner Schwester mit, die ist jetzt gerade in der 2. Klasse Gymnasium. Ja. Ist ganz lustig, wenn sie dann immer wieder kommt und sagt, hey Harry, jetzt magst du mir da helfen und so. Also da muss halt jetzt jeder irgendwie auch seinen Beitrag leisten, dass das gut funktioniert.
Jetzt ist die Zeit, wo wir alle Nachhilfelehrer werden, oder?
Ja, und du, ich meine, ich habe mein Englisch auch schon wieder aufgefrischt von der zweiten Klasse. Also ich bin ein voller Profi wieder und hatte auch positive Nebeneffekte.
Ja, ich habe genauso einen, ich habe drei Geschwister auch, die in der Schule sind und einer davon hatte auch jetzt Matura. Und ich denke schon, dass das auch ein bisschen eine Belastung ist, wenn man nicht weiß, was kommt und was man wirklich erwarten kann.
Und wann es kommt, das ist ja auch nochmal
Ja,
so ein
gut,
Faktor.
dass es kommt, ist relativ wahrscheinlich. Jetzt abgesehen von Corona und den Chancen und den Risiken, die es gibt, das ist zweifelsohne. Ich wollte ein bisschen sprechen allgemein über Bildungslandschaft in Wien, die Herausforderungen, die es gibt, auch zweifelsohne. Und ein paar Stichwörter, also auf der einen Seite auch in Bezug auf das Thema Migration, Deutschkenntnisse in der Schule von Jugendlichen, die große Jugendarbeitslosigkeit, die es auch gibt. Und dann auch in Bezug auf den späteren Arbeitsmarkt, weil natürlich alles, was jetzt schief geht oder alles, was jetzt falsch läuft, hat kleine oder auch sehr große Auswirkungen auf das Leben in 50 Jahren in unserer Stadt oder auch später. Was sind in deinen Augen wirklich die größten Herausforderungen, die uns jetzt beschäftigen sollten?
Ja, das ist umfangreich angekündigt und das ist wirklich ein umfangreiches Thema. Also ich glaube, gerade weil du Wien ansprichst, wir haben in Wien natürlich andere Herausforderungen, als es jetzt im ländlicheren Raum ist. Du hast angesprochen, Migration, Kinder, die nicht Deutsch als Umgangssprache haben, das ist ein großes Thema, dem man sich dann annehmen muss, wenn man es noch lösen kann, also in der Schulzeit, damit sie nachher keinen Nachteil in ihrem späteren Leben haben. Ich glaube, da ist sehr, sehr lange, gerade auch von der Wiener Stadtregierung, sind die Augen zugemacht worden, haben gesagt, das geht schon. Man muss halt schauen, dass die Botschaften irgendwie passen, dass man niemanden da jetzt beleidigt in seinen Aussagen. Ich glaube, das Essentiellere ist aber gar nicht, dass eine Botschaft immer die sein muss, die man hören möchte, sondern die Botschaft, die der Person nachher was bringt oder auch gerade wenn es um Umsetzungssachen geht, sind halt oftmals diejenigen, die man nicht so gerne hört, die den größeren Impact haben. Also wir haben ja damals in meiner Bundesschulsprecherzeit sind die Deutschförderklassen gekommen, wo ja vielleicht, um jetzt ein bisschen einen Zahleneinblick zu geben, es gibt in Wien Bezirke, da sind 80% der Kinder sprechen zu Hause nicht unbedingt Deutsch oder zumindest sind die Eltern nicht muttersprachlich Deutsch, also haben in dem Bereich große Probleme, einfach Deutsch von vornherein zu können. Und dann ist die Frage, wie kann man das in der Schule so ausbessern, dass sie nachher für ihren Alltag, für ihren Berufsweg Deutsch ausreichend beherrschen? Und wenn man jetzt sich vor Augen führt, also in der Volksschule, wo ja alle zusammenkommen, wenn dann 80% der Kinder nicht unbedingt ausgezeichnet Deutsch sprechen können, sich vielleicht im Unterricht nicht zurechtfinden, dann ist das ein großes Thema. Und da ist lange Zeit nichts passiert. Mit den Deutschförderklassen hat man dann versucht, damit man dem Regelunterricht folgen kann und tatsächlich dann auch versteht, was in den anderen Fächern passiert, in Mathematik, in weiß nicht, Sachunterricht oder so, damit man da überhaupt auch mitkommt, dass die Kinder, bevor sie in den Regelunterricht kommen, auch tatsächlich Deutsch können, ausreichen, um es zu verstehen. Das war eine lange Forderung auch von Schülerseite aus. Wir haben Umfragen gemacht, wo eine deutliche Mehrheit der Schüler gesagt hat, dass das eine sinnvolle Maßnahme ist. In Wien sträubt man sich ja bis heute und möchte die eher weghaben. Ich glaube, dass man langfristig sehen wird, dass es einen guten Impact hat, wenn man die Sprache beherrscht, bevor man in den Regelunterricht geschubst wird und praktisch mit der Botschaft, naja, wirst du schon lernen, ich kümmere mich nicht drum, sollen dann Mitschüler machen. Das funktioniert halt nicht. Weil du angesprochen hast, Jugendarbeitslosigkeit und dergleichen. Ich meine, das sind halt dann die Folgen von einer nicht ausreichenden Ausbildung vorher. Also es gibt erschreckend hohe Zahlen von Kindern, die keinen Schulabschluss machen, nach der Pflichtschule direkt aufhören. Und das ist natürlich die Frage, was kann man dann nachher machen? Jetzt gibt es die super Ausnahmen, die ihr Studium abbrechen und dann nachher, ich weiß nicht, Bill Gates oder Steve Jobs, ich glaube, einer von den beiden hat ja auch keinen Schulabschluss oder so. Aber das ist nun mal nicht der Regelfall. Für normal braucht man schon eine gute Ausbildung, damit man hineinkommt. Und da muss man sich auch anschauen, was sind die Inhalte, die man lernen muss in der Schule. Die Jugendarbeitslosigkeit in Wien ist erschreckend hoch. Mal schauen, was jetzt auch diese Corona-Krise für Auswirkungen hat. Wir sind im deutschsprachigen Umfeld, sind wir Schlusslicht. Also das muss man sich vor Augen führen. Da schaut es gar nicht so rosig aus. Und wenn es jetzt schon so schlimm ist und man nichts dagegen unternimmt, dann ist die Frage, wie es dann ist, wenn wir mal 40 sind. Besser wird es nicht, wenn wir jetzt keine Maßnahmen setzen.
Was wären dann so Maßnahmen, wo du sagen würdest, dass die absolut notwendig sind, jetzt zu treffen?
Also zum einen, glaube ich, geht es um eine wirklich effiziente und durchgezogene Sprachförderung, ganz bei den jungen Kindern. Wenn man irgendwann erst mit 14, 15 das Problem erkennt, ist es zu spät. Also da muss man im Kindergarten loslegen, da muss man in der Volksschule ansetzen und von mir aus noch in der Mittelschule und Gymnasium. Eine andere Sache ist, und ich glaube, das ist so ein ganz gesellschaftliches Problem, dass man Schülern die Möglichkeiten aufzeigt, wie ihr Werdegang sein kann. Also ich weiß nicht, ob du dich zurückerinnern kannst, wie du 14 warst in der vierten Klasse und vor der Entscheidung gestanden bist, was machst du jetzt weiter? Ich habe mir ehrlicherweise keine Gedanken darüber gemacht, was ich jetzt nach der Unterstufe mache. Für mich war klar, ich bleibe halt einfach in meiner Schule. Dass es aber ganz andere Möglichkeiten gegeben hätte, weiß nicht, auf eine HTL zu gehen, sich vielleicht technisch mehr weiterzubilden, was ich die Zeit vielleicht auch ganz positiv sehen würde. Oder ob nicht vielleicht auch eine Lehre für jemanden das Richtige sein kann, wenn dort die Qualität stimmt. Ich glaube, genauso auch, wenn man dann mit 18 vor der Entscheidung steht, was mache ich jetzt weiter, da muss man die richtigen Impulse setzen, berufsorientierungsmäßig, Talente-Checks machen, was für die Kinder das Richtige ist. Und dann natürlich auch die richtige Ausbildung anbieten. Also auch hier, weiß nicht, um vielleicht ein anderes Bundesland sich anzuschauen, Oberösterreich hat einen riesen Fokus auf die Lehre gelegt, was ja enorm zukunftsträchtig ist. Wenn jemand ein guter, ausgebildeter Facharbeiter ist und darin Spezialist ist, dann wird er überall am Arbeitsmarkt gesucht, wird keinerlei Probleme haben, nachher einen Job zu finden und vielleicht auch selbst unternehmerisch tätig zu werden. Wohingegen, wenn die Ausbildung vernachlässigt wird und die Lehre immer nur so belächelt wird, was ja schon ein Problem ist, wenn man sich so umhört, ah ja, okay, das ist dann halt derjenige, der nicht im Gymnasium sein konnte oder keine Matura hat. Das wird uns langfristig vor große Probleme stellen, wenn die Einstellung weiterhin dominierend ist, zumal ja eine Lehre auch mit Matura möglich ist und man da viele Chancen nachher hat. Also ich glaube, das sind so die Bereiche, wo man schauen muss, also Möglichkeiten aufzeigen, wohin geht's, die Ausbildungen möglichst gut zu gestalten und natürlich die Sprachförderung ganz im Fokus für uns im Ballungsraum Wien oder auch in anderen größeren Städten.
Und das Absurde bei der Lehre, was ich ein bisschen mitbekomme, ist, dass im internationalen Vergleich, also im Vergleich der verschiedenen Bildungssysteme, sieht man einfach, dass Österreich ein tolles Alleinstellungsmerkmal durch die Lehre hat. Also vor allem die Deutschen, die haben versucht, die Lehre zu implementieren und haben es einfach nicht geschafft aufgrund ihres politischen Systems. Und die Lehre ist eigentlich auch etwas, worauf wir stolz sein sollten. Und eigentlich nur bei uns im Land hat sie so ein schlechtes Standing manchmal, wobei das auch natürlich abhängig ist von der Region, also in Wien und in Linz ist das ganz anders.
Ja, nun, das ist eh. Also, wir haben eine tolle duale Ausbildung. Also, man hat in der Schule einen Unterricht, wo man mitbekommt, wie das Ganze funktioniert, und dann lernt man im Betrieb tatsächlich das Handwerk. Darum geht es ja auch wirklich bei einer Berufsschulausbildung, dass man nachher arbeiten kann und das hinbekommt. Und darauf können wir stolz sein. Wenn wir das fördern, ist es, glaube ich, enorm wichtig, in Wien in den Berufsschulen vielleicht einen Einblick zu geben. Ich war ja in der Landesschülervertretung in Wien und kenne dadurch auch die Probleme von Berufsschülern. Also was man da für Geschichten hört, dass dort die Motivation eher genommen wird, in den Schulen tätig zu sein, in die Schule gehen zu wollen. Das kann ich schon nachvollziehen, aber das sind Dinge, die muss man angreifen. Genauso, das ist vielleicht auch noch ein Herzensanliegen von mir. Weiß nicht, ob jetzt gerade noch jemand seine VWA schreibt oder so dazu hat. Ich habe damals meine VWA geschrieben über den Umstieg von der Hauptschule zur neuen Mittelschule. Und die großen Veränderungen, die da drin waren, sind ja in Wirklichkeit, dass man die Leistungsgruppen abgeschafft hat. Also vorher gab es in den Hauptfächern, also Mathe, Deutsch, Englisch, gab es Leistungsgruppen. Die erste Leistungsgruppe war in etwa halt das Niveau, das man von einer AHS verlangen würde. Dann gibt es eine zweite Leistungsgruppe, die ist ein bisschen weniger vom Umfang vom Stoff her. Und eine dritte Leistungsgruppe, die gesagt hat, okay, da schaut man, dass man die Basics verstanden hat. Wenn man halt nicht gut ist in Mathematik, ist das kein Weltuntergang. Man muss halt nur schauen, dass jemand die Basics mitnehmen kann. Und dass man statt diesen Leistungsgruppen Teamteaching eingeführt hat, also in solchen Fächern zwei Lehrer vorne hinzustellen. Und summa summarum kostet das dann pro Jahr und Kind in etwa 1.000 € mehr. Nicht wenig, wenn man bedenkt, dass dann zwei NMS-Schüler so viel kosten wie drei AHS-Unterstufenschüler. Und das Ergebnis von dem Ganzen ist ein fatales, nämlich dass die Schulabbrecherquoten danach gestiegen sind, dass die Aufstiegschancen nachher in der Sekundarstufe nicht mehr so vorhanden sind. Also Es fallen mehr Kinder durch, dann, wenn sie sich entscheiden, auf eine HTL zu gehen, auf eine AHS zu gehen. Sie brechen häufiger die Schule ab oder ja, also das sind Zahlen, die sind nicht sonderlich positiv. Ich glaube, da muss man wirklich wieder zu dem zurückkommen, was es braucht. Jeder muss auf sein individuelles Maximum gefördert werden. Es kann nicht jeder in allem gleich gut sein. Das ist auch gar nicht die Grundvoraussetzung, die wir haben. Es muss am Ende jeder die Ausbildung bekommen, die er braucht. Und das kann sein, dass man dann ein Superstar ist in Deutsch und Texte verfassen kann, vielleicht Schriftsteller werden möchte. Es kann genauso gut sein, dass jemand in Mathematik sein Talent hat. Aber sich dann durchzuquälen durch die Schulzeit in einem Fach und dort weniger mitzunehmen und vielleicht derjenige zu sein, der da hängen bleibt, das kann nicht das Ziel sein.
Jetzt haben wir ja im politischen Diskurs vor allem oft die Diskussion über die Chancengleichheit in der Bildung. Es wird darüber gesprochen, ob Familien aus schlechter gestalteten Verhältnissen auch schlechtere Chancen haben, vor allem dann bezogen auf das Studium später, wenn man überhaupt ein Studium macht, was man auch hinterfragen kann. Wie siehst du da die Lage und was müsste man machen, damit wirklich alle mitgenommen werden auf diesem Weg?
Ich glaube, es ist schon ein Faktor, dass wenn deine Eltern dich unterstützen, dass man dann bessere Voraussetzungen hat im Bildungssystem. Also wenn deine Eltern dir als Kind viel vorgelesen haben, dahinter sind, mit dir gemeinsam lernen, die Basics in Mathematik reinklopfen mit dir und schauen, dass du was machst, deine Hausübungen machst und so, dann hat man definitiv einen Vorteil, weil sich die Eltern einfach darum kümmern. Das ist, meine Mutter ist selbst Volksschullehrerin und ich kriege das dementsprechend mit. Da gibt es Eltern, die kümmern sich wahnsinnig über ihre Kinder und da gibt es Eltern, die machen das weniger. Und dann gibt es natürlich noch den Unterschied, die Eltern, die selber den Stoff vermitteln können und solche Eltern, die es halt nicht beherrschen, vielleicht selber nicht gut sind in Mathematik. Und das ist eine andere Startvoraussetzung, das kann man gar nicht schönreden. Die Frage ist nur, wie kann man von staatlicher Seite das Ganze besser abfedern und jedem Kind selber die besten Möglichkeiten, die man halt erreichen kann, verschaffen. Und ich glaube, dass da, ich habe es eher angesprochen, in der Mittelschule und dergleichen, wenn man da immer nur davon ausgeht, zu sagen, alle kommen in die gleiche Gruppe, alle werden nachher gleich behandelt, dass du eine Nivellierung nach unten hast, dich nicht unbedingt an den Talenten orientierst, sondern eher an den Schwächen der Kinder. Das darf auf keinen Fall passieren. So zu der allgemeinen Phrase vererbte Bildung. Ich glaube, dass wir kein System haben, das sonderlich ungerecht ist, wenn man es vergleicht mit anderen Ländern, also weiß nicht, mit England, wo jeder, der sich es irgendwie leisten kann, sein Kind auf eine Privatschule schickt. Ich glaube, solche Verhältnisse haben wir in Österreich definitiv noch nicht. Und ich glaube, da muss man alles dafür tun, dass das nicht passiert. Weil ich möchte nicht, dass entscheidend ist, ob sich die Eltern eine Privatschule leisten können oder nicht, sondern ob man selber den Drive hat, zu lernen, reinzuhackeln und auch die Talente hineinzubringen. Die Maßnahmen, die halt dann gerade von linker Seite gesetzt werden, wenn man dann sagt, man möchte, ich weiß nicht, einen Chancenindex auf einmal anpassen, dass Schulen mit größeren Herausforderungen mehr Geld bekommen, dann finde ich das schon sehr positiv, dass man sagt, Schulen mit größeren Herausforderungen vom Background her brauchen mehr Geld, damit sie mit ihren Kindern gut arbeiten können. Woher kommt das Geld dann? Aber wenn man jetzt sagt, man nimmt es an den anderen Schulen weg und macht das Ganze fest, so wie in Frankreich an irgendwelchen Testungen, es kann ja nicht Sinn und Zweck sein, dass die Schule dafür belohnt wird, wenn ihre Testergebnisse schlecht sind und deswegen sie mehr Geld bekommen. Das macht ein System am Ende nur kaputt. Also, und da muss man sich schon anschauen, auch da wieder ist eine wahnsinnig nette Botschaft zu sagen, man gibt mehr Geld den Schulen, die mehr Geld brauchen. Wie es dann aber tatsächlich umgesetzt wird, muss man sich schon anschauen, ob man das mit Hausverstand gemacht hat oder einfach nur so irgendwie herumgewurschtelt hat, damit es halt in seine eigene Ideologie hineinpasst.
Du hast ja schon ein sehr spannendes Thema angesprochen, auch wenn wir schon erstaunlicherweise sehr über der Zeit sind, aber ein
Entschuldige.
Thema, was ich auf jeden Fall noch ansprechen möchte, ist das Thema der Eltern. Was denkst du, ist der Bildungsauftrag an die Eltern, wenn es darum geht, die Ausbildung der Kinder wirklich bestmöglich zu gestalten?
Na, ich meine, um jetzt vielleicht die Grenzen abzustecken. Also ich bin kein Fan davon, dass man alles auf eine verschränkte Ganztagsschule umstellt, wo man jetzt sagt, ich bringe mein Kind in der Früh hin und hole es am Abend wieder ab und kümmere mich gar nicht ums Kind. Ich glaube, das ist überhaupt nicht zielführend, ist auch fürs Kind nicht gut. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich fand das schon sehr gut, dass ich am Nachmittag mir meine Zeit selber einteilen konnte. Und vor allem ist es auch gesellschaftlich, glaube ich, irgendwie ein Problem, wenn man die Verantwortung für sein Kind zwangsläufig abgibt. Klarerweise gibt es in unserer heutigen gesellschaftlichen Situation das Bedürfnis danach, dass Kinder auch Betreuungsangebote am Nachmittag haben, weil beide Eltern oft berufstätig sind, lange arbeiten sind und das Kind soll dann auch nicht alleine zu Hause herumsitzen müssen. Gerade bei den jüngeren Kindern geht das einfach gar nicht. Und jetzt merken wir in Corona, dass auch wenn die Großeltern einspringen, dass es nicht immer eine Option ist, jetzt mit dem
Ja.
Ansteckungsrisiko. Ich glaube, die Rolle der Eltern ist schon eine ganz klare, dass man sich um sein Kind zu kümmern hat, dass man schaut, dass sein Kind die besten Chancen hat, die besten Voraussetzungen, dass man sich mit dem Kind beschäftigt, auch gemeinsam lernt, dahinter ist, dass das Kind mitbekommt, was es in der Schule gerade macht. Ich glaube, das ist eine Verpflichtung von Eltern. Ich habe noch keine Kinder. Ich freue mich, wenn ich sie dann habe, aber das ist dann doch noch, glaube ich, in Entfernung. Also ich habe es noch nicht geplant. Ich glaube, man muss sich mit seinem Kind schon auseinandersetzen. Das kann einem niemand wegnehmen, diese Bürde. Und selbst wenn es einem immer wieder versprochen wird, auch da wieder von linker Seite, bitte geben Sie Ihr Kind dahin. Ganztagsschule kostet nichts, geben Sie es dorthin. Das wird auch nicht gute Folgen haben in Zukunft, wenn es in die Richtung gehen sollte.
Du, ich glaube, das schreit nach einer Fortsetzung.
Ich
Das
freue mich.
ging viel zu schnell und meine Ideen für das Gespräch sind noch lange nicht aus. Also vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gern.
Hat sehr
Auch
Spaß
gerne
gemacht.
wieder, wenn du möchtest.
Na du, die Einladung dafür steht schon hiermit ausgesprochen. Und
Wunderbar.
ich glaube einfach, dass das Thema auch für mich persönlich ist es ein wahnsinniges Herzensthema. Und ich denke, dass wir mit dem Thema Bildung einfach so viele Probleme unserer Gesellschaft lösen können.
Oder verschärfen.
Oder verschärfen, richtig. Aber ich würde das mal positiv formulieren zum Abschluss.
Stimmt, ja. Danke
Dann.
dir, Matthias, fürs Mitschneiden und danke an alle, die zuhören und es bis dahin
Danke.
geschafft haben.
Super, bis dann.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.